Solarcar-Vortrag von Matti. Matti möchte uns hier mal einen kurzen Einblick in die Geschichte des Solarcars geben, in die ganzen technischen Herausforderungen, was das Ziel des Projekts ist, welche Herausforderungen generell auch im Straßenverkehr bestehen und uns, glaube ich, ganz viele tolle Dinge zeigen. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ja, mein Name ist schon genannt worden, Matthias Drossel. Ich bin seit 2005 hier im Labor und seit 2010 bin ich Teammitglied im Solarcar-Projekt. Früher noch an der Hochschule Bochum, da kommt gleich noch ein bisschen was dazu. Die Anfangszeit, das ganze Solarcar-Thema ist so Ende der 80er Jahre, hat das gestartet. Mit so selbstgebauten Fahrzeugen, umgebauten Fahrzeugen, es ploppten plötzlich überall auf der Welt so kleine Rennen aus. So erst in der Schweiz gab es immer mehr große. Deutschland hatte auch viele, viele große. Australien, USA, Japan, immer ploppten diese Rennen auf. Es gab auch richtig Preisgelder, sodass es auch schnell lukrativ für professionelle Teams waren. Aber es waren wirklich so eine Bastlerszene oder professionelle Leute. Bei Preisgeldern sprechen wir so von 10.000 bis 20.000 Euro, die es bei so einem Rennen zu gewinnen gab. Also wenn man da als Bastler dann teilgenommen hat, ging es da schon wirklich was. Aber die Technik war halt noch sehr, sehr rudimentär. Es gab diese ganzen Halbleiter, Drehstromantriebe noch nicht. Solarzellen hatten kaum einen hohen Wirkungsgrad. Trotzdem gab es da eine große Szene. In Bochum begann das Ganze 1991 schon, also genau in dieser Zeit, wo diese Rennen aufploppten, hat sich die Berufsschule damit beschäftigt, auch möglichst um Preisgelder einzufahren und das Projekt zu finanzieren. Und was haben die natürlich genommen? Die haben ein Auto genommen, was man umbauen kann, was möglichst leicht ist und technisch beherrschbar und haben sich für ein paar hundert Mark aus dem Osten einen 3 Jahre alten Trabi gekauft, den auseinandergenommen, umlackiert in diese wunderschöne Purpurfarbe. Und seitdem fährt der Wagen elektrisch hier in Bochum auf der Straße, also jetzt seit 30 Jahren. Wenn wir nachher zur Technik kommen, das ist unheimlich ähnlich zu dem, was wir 20 Jahre später an der Hochschule gemacht haben. Also da ist der Entwicklungsschritt sehr, sehr gering, weil das Grundprinzip funktioniert. Nur ist halt alles viel, viel moderner geworden und viel, viel schneller, mit größerer Reichweite, die Sachen halt. Genau. So Ende der 90er verschwanden diese ganzen kleinen Bastlerteams und auch die großen Firmen haben sich aus den ganzen Sachen rausgezogen, weil es einfach für die nicht mehr lukrativ waren. Die Preisgelder waren einfach auch weg. Dafür hat das Ganze von Hochschulen und Universitäten weltweit wurde das Ganze aufgegriffen. Allerdings sind auch die ganzen kleinen Rennen verschwunden. Also hier, wir hatten im Ruhrgebiet so eine Tour de Ruhr. Die gab es zwar immer noch, aber es war nicht mehr so ein Rennen-Event, sondern es wurde dann plötzlich so ein Altherren-Event. Und die Teams hatten sich dann darauf fokussiert, diese richtig großen Rennen nur noch zu fahren. Sodass sich 1999 bei uns an der Hochschule Studenten zusammengefunden haben, die gesagt haben, hey, wir wollen das auch machen. Und erstmal zu Gast waren an einer Londoner Universität, um dann mit denen daran teilzunehmen, um dann 2 Jahre später ihr erstes eigenes Auto zu bauen. Man sieht auch, das ist auch noch ein sehr, sehr flaches Auto. Mit Straßenverkehr hat das so gar nichts zu tun. Und es ging wirklich nur darum, mit Solarenergie ein Rennen über 3000 Kilometer in Australien zu fahren und mehr nicht. 2007, also 6 Jahre später, wurde dann erst das nächste Auto gebaut, wobei wir da vom technischen Know-how einen Riesenschritt weitergekommen sind. Wir hatten vorher in den ersten Autos noch normale Nickel-Cadmium-Zellen und alles wäre sehr, sehr einfach. Wir hatten noch keine Kommunikation zu dem Auto und da merkt man den technologischen Fortschritt insgesamt. Das war das erste Auto, was Telemetrie hatte, also ein System, wo die anderen Leute im Begleitfahrzeug sehen konnten, was ist mit dem Wagen los. Und das ging vorher, die ganzen 20 Jahre vorher, war das immer so ein Abschätzen und immer mal wieder anhalten und messen. Und also das sind wir jetzt nicht wir, dass wir da der Forschungszweig sind, sondern es ist einfach die technologische Entwicklung, die sich da ergeben hat. Und ist auch unser teuerstes Auto, was wir in Bochum bis jetzt gebaut haben. Wir hatten einen guten Sponsor, den es danach so nicht mehr gab und da wurde einmal richtig Geld rausgehauen. Ist auch das schnellste Auto, was wir haben. So. Also wenn man allein mit Sonne fährt, schafft er so 110, wenn es Mittagssonne gibt. Und damit sind wir auch auf Podiumplätzen international gefahren, was für unsere kleine Hochschule und für Bochum schon relativ respektabel ist. 2 Jahre später haben wir bemerkt, okay, wir haben gar kein Geld mehr. Also wir haben keinen Sponsor gefunden und wir hatten ein Problem hier in Bochum mit der Hochschule und haben dann gesagt, okay, wir bauen einfach mal ein Auto mit 4 Rädern, wo ein Europäer auch wirklich reinpasst und gucken mal, was passiert im Rennen. Und das Ganze, Entschuldigung, dass es mit den Texten nicht passt, ich glaube, ich habe das in 16:9 gemacht, hatten wir ein richtiges Auto mit Autoabmaßen und obwohl wir nur Platz 9 hatten, was für das große Auto schon relativ gut war, standen wir in der Siegerehrung und alle waren bei uns, die komplette Presse, da gab es dann keinen. Hat man gesehen, man hat das Richtige gemacht, man hat zwar nicht auf dem Podium gefahren, aber man hat den Studenten hier den Respekt eingefahren, man sagt, okay, man macht was anderes. Der nächste Schritt, 2011, haben wir unser erstes Auto gebaut, was wirklich hier eine Straßenzulassung in Deutschland erreicht hat. Damit waren wir auch das erste Auto im Rennen, was offiziell auf der Straße fahren konnte. Die Autos, die vorher in den 90ern gebaut worden sind, hatten auch die in den großen Rennen teilgenommen haben, halt keine Straßenzulassung. Oder die, die damals eine Straßenzulassung hatten, waren einfach nicht tauglich an einem Rennen teilzunehmen, weil halt man brauchte da noch flache Autos. Und hier waren die Solarzellen halt so weit, dass man sagen konnte, okay, das produziert genug Energie, um ein großes Auto auf der Straße fahren zu lassen. Das ging dann. Im gleichen Zug haben wir gesagt, oder nicht wir, sondern es kam so ein Ministerpräsident um die Ecke und meinte, hey, wenn ihr so ein Auto baut, warum fahrt ihr nicht um die Welt damit? Und dann hat unser Hochschulmitarbeiter gesagt, klar, machen wir. Und sind halt nach dem Rennen von Australien aus, haben wir eine Weltumrundung aufgemacht und sind seitdem auch das einzige Fahrzeug, was komplett solarautark um die Welt gefahren ist. Wir haben 13 Monate gebraucht, wobei der Wagen nur 177 Tage uns zur Verfügung stand. Der Rest war Container, Messen, Zoll, diese ganzen Sachen. Und ich glaube auch nicht, dass uns das so schnell jemand abnimmt. Also es gibt Leute, die versuchen wieder Solar um die Welt zu fahren, die planen aber so mit 2-3 Jahren. Nehmen dann mehr Events mit, aber der Rekord, den halten wir, glaube ich, noch relativ lange. Genau, dann gibt es jetzt so eine Zeit, die ist relativ unspektakulär, was sowas angeht. Wir haben zwar weiterhin alle 2 Jahre ein Auto gebaut, da ist ziemlich viel Energie reingeflossen, aber es gab nicht mehr diese Riesenentwicklungsschritte. Also das ist die gleiche Form, wie die wir vorher hatten. Aber was passiert ist, die großen Rennen haben gesehen, okay, wir müssen weg von diesen Autos ohne Straßenzulassung. Die Leute wollen halt straßenzugelassene Autos sehen, haben eine extra Rennklasse eingeführt nach dem Bocruiser, den wir 2009 gebaut haben, wo es darum geht, Personenkilometerpunkte zu sammeln. Und dadurch haben wir jetzt plötzlich einen Dreisitzer gebaut und die Batterien wurden größer, weil das Reglement sich auch komplett geändert hat, sodass es da immer mehr Richtung, okay, man kann was mit den Autos anfangen, passiert ist. Und die nächsten 2 Fahrzeuge sind halt auch wieder, da haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt ein bisschen von der Aerodynamik weg und gucken mal, dass auch den Leuten das Auto ein bisschen gefällt, dass wir ein bisschen ansprechender werden und sind halt in Designs gekommen, wo man sagt, okay, da fährt man nicht mehr auf dem ersten Platz, das ist nicht mehr unser Ziel, sondern wir wollen halt wirklich, okay, ansprechende Autos bauen, wo man hier in Deutschland mit auf der Straße fahren kann und sagen kann, okay, das wird als Auto akzeptiert. Das hatten wir vorher bei den Flundern halt ein Problem, dass die gesagt haben, naja, ist irgendwie ein bisschen hässlich. Genau, das ist eigentlich auch unsere Zeit, wo wir die Fahrzeuge gebaut haben. Nach 2017 gab es kein neues Auto mehr bei uns an der Hochschule. Was danach gekommen ist, präsentiere ich gleich nochmal so ein bisschen, aber eigentlich ist da mein Thema, mein Schwerpunkt drauf. Das heißt, da geht es gleich ins Technische. Es wurden noch 2 Buggys gebaut, mit denen in der Wüste gefahren worden ist. Aber es ist halt nicht mehr so dieses Solar-Car-Feeling, dass man wirklich mit der Energie, die das Auto produziert, während der Fahrt auch noch irgendwas anfangen kann. Genau, 2021, also dieses Jahr, Ende letzten Jahres, haben wir alles, was in Bochum mal produziert wurde, zusammengefügt. Das heißt, der Trabi von der Berufsschule, unsere Rennautos, die Buggys und wir haben noch eine fahrende Mülltonne. Ja, es gibt noch mehr. Wir können ja auch noch die Dresine vom Labor dazu zählen, aber die lagert noch in meinem Keller. Und haben einen Verein gegründet, weil halt alle das Problem haben, dass die Projekte so ein bisschen enden und dass es neue Dinge gibt. Die Berufsschule hat das Problem schon seit 20 Jahren und der Trabi stand jetzt auch die letzten 10 Jahre in so einer Hofeinfahrt rum. Die Buggys fahren aktuell gar nicht, aber es ist dabei. Und bei den Solarcars verlässt unser Prof in, er hat immer 3 Jahre gesagt, ich habe mittlerweile gehört, es sind mittlerweile 5 wieder geworden. Seine Frau lässt ihn ein bisschen länger arbeiten. Und da weiß man halt nicht, wie es weitergeht. Also haben wir einen Verein gegründet, wo wir sagen, okay, wir betreuen diese Fahrzeuge. Es ist nicht mehr unser Ziel, ein neues Auto zu bauen, aber so viele Fahrzeuge erstmal zu betreuen, ist ein riesen, riesen Aufwand. Also es ist immer irgendwas dran, da kommen wir gleich auch noch mehr zu, dass sich das halt so wirklich lohnt, einfach nur Fahrzeuge zu betreuen. Man sieht auch, hier fehlen ein paar Fahrzeuge. Das Rote ist nicht mehr da, das ist in der Solarwelt-Insolvenz verschwunden. Und der Weiße von 2009 ist in Kasachstan auf der Weltausstellung, die es vor 3-4 Jahren gab, wurde dahin verkauft und steht seitdem da in so einer Ausstellung rum, in so einer Future-Ausstellung. Die Geschichte stimmt nicht, egal. Genau. Wir gehen ein bisschen ins Technische. Also egal, ob jetzt Trabi, diese Bastelautos oder die Rennautos, ist immer das Gleiche, was wir haben. Wir brauchen die Sonne, das ist das Wichtigste, um Solarcar zu fahren. Wenn ich die ganze Zeit schlechtes Wetter habe, gut, kann ich an der Steckdose eventuell nachladen. Wir brauchen Solarzellen, auch klar. Ein bisschen spannender wird das, ein MPPT, erkläre ich gleich noch ein bisschen genauer, wandelt halt oder sorgt dafür, dass die Solarzellen im optimalen Punkt arbeiten und ihre Energie in die Batterie einspeisen. Genau, Batterien hat sich im Laufe der Zeit auch ein bisschen was entwickelt, komme ich gleich auch noch ein bisschen dazu. Ein BMS, um den Batteriestatus zu entwickeln, hatte der Trabi 1991 nicht, also kann ich auch weglassen, je nach Batterietyp. Aber wenn ich irgendwas über meine Batterie wissen will oder halt bei aktuellen Lithiumzellen auf die aufpassen muss, dass die nicht in die Luft gehen, brauche ich sowas, um einen Status einfach vom Fahrzeug zu haben, um Restreichweite und den ganzen Kram zu bestimmen. Motorcontroller, ich möchte nicht nur an-aus fahren, ich habe mal so ein Motorrad gesehen, das hatte einfach nur so einen An-Ausschalter. Das hast du auch keinen Bock zu. Gibt es auch verschiedene Varianten, aber im Prinzip immer das Gleiche. Motor, auch das Einzige, was sich so im Laufe der Zeit geändert hat, von einer Gleichstrommaschine zu einer Synchronmaschine, beziehungsweise Synchronmaschine im Rad zu kommen, haben eigentlich alle Solarcars heutiger Zeit, die im Rennen teilnehmen, einen Radladenmotor. Räderreifen. Spannendstes Thema, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, weil es ja riesen Unterschiede gibt. Und Gehäuse, also eine Karosserie, wo man halt entweder wirklich was Ausgelutschtes baut und sagt, okay, man macht wirklich Aerodynamik, was Kleines, wo man sagt, okay, man spart sich dadurch die Energie, oder einfach drauf scheißt und sagt, hey, wir wollen ein cooles Auto bauen. Genau, Solarzellen. Was da ist, ein Text ist halt, wir haben die Solarzelle, die wir kaufen, und die Sonneneinstrahlung kann ich nicht beeinflussen, aber wenn ich mich gucke, wo findet die Weltmeisterschaft statt? In Australien geht sie von Nord nach Süd, und wo wandert denn die Sonne her? Sie wandert in der Regel hinterm Auto her. Das heißt, wenn ich ein Auto baue, was vorne unheimlich viel Solarzellen hat, wie er hier, ist das nicht so sinnvoll wie das, wo wir die meisten Autos gebaut haben, nach hinten. Das ist also wirklich was, wo wir auch darauf achten, beziehungsweise hier war es designmäßig einfach uns egal, aber vorher haben wir immer darauf geachtet, dass unsere große Fläche hinten ist und möglichst angeschrägt zur Sonne ist. Das macht wirklich im Rennen, macht das deutlich Kilometer aus, irgendwie so, das Rennen ist 3000 Kilometer lang, wir reden da von 20 Kilometern oder so, was aber halt viel ist für so ein Rennen. Genau, Gewicht der Solarzellen ist vernachlässigbar, also die Zelle an sich ist super, super dünn, und egal was ich da für einen Typen nehme, da habe ich halt am Ende vielleicht 20 Gramm mehr auf der Zelle, aber der Schutz der Zellen, der ist halt enorm wichtig. Wenn ich Glasmodule nehme, so wie es eben bei dem Trabi war, habe ich halt richtig schwere Zellen für mäßige Solarleistung. Wenn ich das in einem Kunststofflaminat einlaminiere, dann spare ich halt unheimlich viel Gewicht. Habe aber auch das Problem, die Zellen sind nur so mäßig geschützt. Das heißt, wenn ich irgendwie Hagel oder sowas habe, haben die Fahrzeuge ein Problem. Das ist so das, womit man kalkulieren muss. Aber wenn die Fahrzeuge für ein Rennen gebaut sind, da habe ich keinen Hagel in Australien. Da habe ich vielleicht irgendwelche Sandstürme oder sonst was. Aber da passiert nicht viel. Genau, Glas oder Plastik. Auch ein schönes Phänomen. es gibt beim Rennen gibt's Regularien. Das heißt, sie sagen, wenn du einen Siliziumzelltyp hast, darfst du so und so viel Quadratmeter nehmen. In 2009 waren das 6. Wenn du allerdings Mehrschichtzellen hast, die einen deutlich höheren Wirkungsgrad haben, dann nur 3. Der Wagen wurde für 3 Quadratmeter gebaut und dadurch, dass er keinen Hauptsponsor hatte, hat unser Hauptsponsor gesagt, okay, nehmt unser Auto nochmal mit, hier den 2009er Wagen, wo die Zellen drauf sind und wir finanzieren beide Autos die Reise. Und das Team hatte eigentlich vor, 3 Quadratmeter von dem großen Gelben runterzunehmen und auf den 2009er zu bauen. Und daraus wurde nichts, also mussten da, wir hatten kein Geld, die einfacheren Zellen drauf, die Siliziumzellen. Wir sprechen hier, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Die Zellen haben mal 300.000 Euro gekostet, die 6 Quadratmeter. Und hier sprechen wir so von 10.000, 15.000 Euro bei guten Siliziumzellen, also die wirklich aussortiert sind, dass man einen möglichst hohen Wirkungsgrad hat. Und da mussten überall Solarzellen dran. Die sind an den schlechtesten Stellen untergebracht, die man haben kann, an der Seite. Da habe ich während des Rennens eigentlich gar keine Sonneneinstrahlung. Ich nehme sie trotzdem mit, ich kann sie abnehmen und während wir stehen, hinlegen auf die Erde und dann da noch ein bisschen mit nachladen. Aber es sind so Fails, die passieren nicht nur uns, die passieren allen möglichen Teams, wo sich viele Teams nicht sicher sind, weil sie einfach nicht nachfragen, wenn sie unsicher sind, ist, Solarzellen sind in der Regel an den Seiten ein bisschen abgeschreckt, weil die werden aus einem runden Wafer produziert und um dann möglichst effizient die herzustellen, kantet man die Ecken ab. Also mittlerweile gibt es auch Zellen, da sind die so abgekantet, dass es wirklich eckig ist. Und früher, als Solarzellen noch wirklich teuer waren, gab es eigentlich nur noch runde Zellen. Und rechnet man die Ecken jetzt mit oder rechnet man sie nicht mit? Und natürlich rechnet man sie nicht mit, aber manche Studenten nehmen 3 Quadratmeter Solarzellenfläche und es ist einfach dann 3 Quadratmeter dieser Bereich groß und dann fehlt da was. Das ist uns auch schon einmal passiert. Also es ist so Fails, die halt immer bei Studenten, die bei Null anfangen, auftreten können. Und da gibt es jede Menge von, die aufzuzählen ist, ja, eigentlich sinnlos. Die schönste ist bei uns im Team, die passiert, ist das Lenkrad-Einbau. Ich kann ja das Zahnrad über der Gewindestange anbringen, wie beim Lego-Auto, dann lenkt es richtig rum. Aber wenn ich aus Platzgründen das unten anbringe, dann lenkt das Auto falsch rum. Und wir haben das 2-mal schon geschafft. Und diese Geschichte erzählt sich natürlich dann ein Auto weiter, das nächste Auto macht es auf gar keinen Fall falsch, aber das übernächste Auto kann so einen Fehler wieder drin haben. Und ja, also hier bei dem Gelben und bei dem Weißen, der jetzt hier gerade auf dem Bild fehlt, waren so Seilzüge. Das ist da schon mal passiert, naja, da gut, aber bei einem Auto mit einer normalen Lenkung weiß ich auch nicht, warum sowas passieren muss. Aber da sind wir auch nicht das einzige Team, das passiert jedem Team, das sieht man immer, ist schön und daran lernen die Studenten ja auch. Das ist ja auch genau das, worum es geht, dass man halt Fehler macht und sieht, okay, es geht trotzdem irgendwie weiter. Genau, MPPT ist halt so ein Kasten, den kaufe ich seit den 90er Jahren. Es hat sich da technologisch nicht viel geändert, bis auf das halt die früher analogen Schaltungen ein bisschen digitaler wurden. Aber vom Preis her sprechen wir da für 100 Euro pro Stück. Oder ich kann sie auch selber bauen. Und die suchen den optimalen Arbeitspunkt zwischen Strom und Spannung, die eine Solarzelle liefert. Und das Ganze kann ich nicht einfach nur einmal auswählen, sondern ich habe ja auch Verschattungen oder ich habe Winkel, die sich ändern, sodass ich live mitverfolgen muss, wie viel Leistung kann meine Zelle denn gerade liefern. Und deswegen kann ich nicht einfach nur irgendwie meine Solarzelle so auslegen, sondern brauche diesen MPPT, der die Linie mitverfolgt. Und der macht das eigentlich genau, hier sieht man das ganz gut, dass es diesen einen perfekten Punkt gibt, aber in Wirklichkeit wandert er immer so ein bisschen hin und her. Diesen einen perfekten Punkt zu halten, ist halt das, was den MPPT ausmacht, wie gut er das kann. Und dann gibt es, wenn ich einen schlechteren nehme, ist die Spanne einfach ein bisschen nach links und rechts, fährt er immer hin und her.
Ihr habt doch bestimmt einen Teil der Solarzellen als String, also in Serie, ne?
Genau, also wir haben bis zu 10 MPPTs pro Fahrzeug verbaut, um halt die Krümmungen auszugleichen. Sehen wir gleich wieder ein Auto mit Bildern. Also das schlechteste Auto von 2009, wo die Seitenpanels sind, wenn ich die an einem MPPT habe, der perfekt ausgerichtet ist, würde ich das ganze Panel, was gut ausgerichtet ist, runterziehen. Deswegen teilen wir das in relativ viele Bereiche auf Und die großen Flächen hinten sind dann in der Regel einer, die in der gleichen Krümmung sind. Und alles, was halt Krümmung hat, kriegt einen kleinen eigenen MPBT. Genau. MPBTs, viele kennen die auch, die haben, wenn ich eine normale Solaranlage unten im, oben auf dem Hausdach habe und unten im Keller meinen Inverter, ist da auch ein MPBT drin, der genau nichts anderes macht. Und zusätzlich sorgen MPBT, also ist in einem MPBT in der Regel was verbaut, dass ich halt an meine Netz- oder Batteriespannung das Ganze ankoppeln kann. Gibt es in Step-Up und Step-Down bei uns im Bereich. In der Regel macht man, glaube ich, eher Step-Up-Wandler, aber gibt es beides. Ein Step-Up-Wandler ist natürlich ein bisschen schicker, weil dann habe ich an der Solaranlage eine geringere Spannung, als ich sie hier im Netz habe, was halt das Ganze ein bisschen entschärft vom Sicherheitsfaktor. Genau, also, da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, früher in den 90ern war halt alles mit Blei ausgestattet, was aus heutiger Sicht eine Katastrophe ist von dem Wirkungsgrad her und Gewicht. Dann gab es eine Zeit lang Nickelzellen, damit haben wir halt mit den ersten Rennfahrzeugen auch angefangen. Und heute fahren halt alle nur noch Lithium. Da gibt es jetzt noch verschiedene Typen. Wobei halt bei den Typen, die, also ich rede jetzt nur noch von den Typen, die es heute gibt, also Blei und Nickel müssen wir uns jetzt nicht mehr mit beschäftigen, gibt es verschiedene Punkte, wie sich Teams so eine Zelle aussuchen. Da ist halt gespeicherte Energie pro Kilogramm, also Lithium-Eisenphosphat hat da ein deutlich höheres Gewicht und Lithium-Ionen-Akkus sind da ganz gut und Lithium-Polymer sind da noch ein bisschen besser in der Regel. Der Wirkungsgrad der Zelle, also wie viel Ladeverluste habe ich in dem ganzen Ding? Die Sicherheit, wenn ich Lithium-Eisenphosphat nehme, dann kann ich die auch totladen und dann wieder aufladen, da brennt mir nichts durch, die gehen nur kaputt, so eine Zelle. Wenn ich so eine Lithium-Polymer-Zelle habe, die kann mir auch, wenn die sich aufbläht, wenn es doof läuft, wirklich in Flammen aufgehen, ohne dass ich das so schnell merke. Und die Zyklenfestigkeit gibt es auch noch, wobei die bei Solarcars jetzt nicht so die Rolle spielen, wenn ich da halt ein Rennen fahre und sage, hey, ich möchte da wirklich gewinnen, dann gibt es auch Teams, die nehmen eine Batterie, die sie als Testbatterie fahren und nehmen dann im Rennen einen komplett neuen Akkupack mit, um da einfach zu sagen, okay, wir haben, uns ist das egal, Geld spielt da nicht so die Rolle. Und daher ist das so das. Und dann ist halt bei uns, wir gehen immer auf Lithium-Ionen, die normalen Rundzellen, weil es einfach das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Energie pro Kilogramm ist und auch die Wirkungsgrade der Zelle ist jetzt auch nicht so ein Riesenunterschied bei den ganzen Lithiumzellen. Da ist nicht so das. Also eher, wir fahren durch die Sicherheit, verlieren wir ein bisschen Energie pro Kilogramm, aber es ist uns an der Stelle egal. Na, Motorcontroller ist halt so das, was die Trabis früher hatten oder die ganzen Autos und DC-Steller, aber alles, was so seit 2000 hergestellt hast, hat eigentlich eine Synchronmaschine oder zumindest einen Drehstromantrieb drin. Und ja, wenn wir so bei den Drehstromantrieben sind, haben wir einen Wirkungsgrad von 90-99%. Das ist halt auch eine spezielle Branche, die sich da entwickelt hat für die Solarcars. Wo Firma Tritium sind jetzt hier zwei verschiedene, die kennt man sonst als Ladesäulenhersteller mittlerweile. Die haben sich aus dieser Solarcar-Szene entwickelt und haben halt zwei verschiedene Typen, der eine wurde irgendwie 2007 entwickelt und der andere 2011 und die sind von innen sehr, sehr ähnlich, die sind nur von der Größe unterschiedlich, weil sich der untere die ganzen Kapazitäten erspart hat und den Teams sagt hier, ihr braucht die trotzdem, nur wir bauen sie nicht mehr für euch ein, also macht das gefälligst selbst. Und die fahren einen sehr, sehr hohen Wirkungsgrad, sind aber technisch auch bescheiden, also wir fackeln die auch immer mal wieder ab, die unteren. Und ja, ist jetzt nicht das Tollste der Welt, aber da geht es halt wirklich um den Wirkungsgrad, damit will ich kein normales Auto betreiben. Mittlerweile gibt es auch relativ viele Teams, die ihre Motorcontroller selbst bauen, weil das ist halt so Entwicklungsstand 2011, was wir da haben. Und danach hat niemand mehr was Neues auf den Markt gebracht. Also sowas kann ich für 5.000 Euro kaufen und dann ist gut und eine große andere Alternative gibt es da nicht in dem Bereich, weil sonst habe ich wieder mehr Gewicht oder schlechteren Wirkungsgrad. Was auch immer, ist das so das Nonplusultra die letzten Jahre gewesen. Aber eigentlich wird da deutlich mehr jetzt gehen. Zumindest was Gewicht und Zuverlässigkeit angeht. Und ja, ich sehe immer mehr Teams, die einfach sagen, okay, dann bauen wir das Gramm mit selbst. Ja, kommen wir zum Motor. Ist halt, ich habe selten Autos gesehen, die keinen Radnabenmotor haben in den Rennfahrzeugen. Und wir haben uns entschlossen, dass wir unsere Motoren selber bauen, 2008 schon mittlerweile. Weil das, was die Hersteller uns angeboten haben, es kam alles immer nur aus der Branche. Also es sind immer so Leute, die sagen, okay, für diese Fahrzeugkategorie, da lohnt sich das ein bisschen, was herzustellen. Und dann verlangen die 10.000 bis 15.000 Euro für so einen Motor, der halt auch nur naja ist. Und wir haben ein Teammitglied aus Lünen, der hat nie studiert, also der hat mal studiert, aber hat sein Studium nicht abgeschlossen. Und der hat unheimlich gutes Händchen dafür, irgendwelche Projekte, die er im Kopf hat, umzusetzen. Und ist zu uns hingekommen und hat gesagt, hey, wir können das auch selber bauen. Und genau, das hatten wir schon. Und dann haben wir seit 2008 unsere Motoren selbst gebaut. Mit ihm bauen wir eisenlose Motoren. Das heißt, das hier ist unsere Spule, die wir haben. Es gibt jetzt zwei verschiedene Arten hier. Das ist das, was von ihm kommt, womit er angefangen hat. Und die ersten, die er gebaut hat, die sahen auch noch nicht so, also die ist jetzt auch nicht akkurat, aber die sahen halt auch sehr naja aus. Und dann gab es so ein kleines Wettrennen zwischen ihm und den Studenten, die halt gesagt haben, hey, wenn wir das berechnen und dafür eine Form bauen, dann kriegen wir das vielleicht ein bisschen besser hin. Und in dem Bereich waren halt die Studenten in der Entwicklung auch ein bisschen vorne und haben halt diese Spule gebaut, wo ich durchgucken kann, fast so viel Harz ist da drin. Aber dadurch, dass das halt akkurat aufgebaut war, war das von dem Wirkungsgrad höher als das, was er gebaut hat. Und er fühlte sich dann auch herausgefordert und hat dann ja so um 2011 wieder seine Spulen ins Rennen gebracht, die halt dann wirklich unschlagbar waren. Stellt man sich hier so vor, ist halt komplett anders als was man sonst an Motoren kennt. Sonst kennt man immer nur Motoren, wie wir es auch hier haben, die eine Spule haben, die um einen Anker gewickelt ist und dann ganz viele Anker da dran, um halt den Motor zu drehen. Und hier nutze ich wirklich nur das Magnetfeld der Kupferspule, also des Kupferdrahtes, wo halt hier in den beiden Kanälen links und rechts meine Magnete laufen. Hat Vor- und Nachteile. Nachteil ist, ich habe eine super geringe Induktivität. Ich kriege mit aktuellen Halbleitern, das ist noch nicht geschaltet, sodass das ist wie ein Kurzschluss hier drin. Das heißt, ich brauche noch eine Vorschaltinduktivität. Vorteil ist, ich habe keine Ummagnetisierungsverluste. Also wenn ich hier ein Magnetfeld aufbaue, ist das Magnetfeld halt in meinem Anker auch drin. Und wenn ich wieder in die andere Richtung gehe, also oben Plus und Minus und ich das umdrehe, dann habe ich Ummagnetisierungsverluste. Die fallen hier komplett weg. Also auch wenn wir rollen, haben wir hier überhaupt gar keinen Widerstand, während der Motor immer von sich aus bremst. Also wir haben hier bei unseren Eisenmotoren haben wir so 80 Watt Verlustleistung bei normaler Reisegeschwindigkeit. Und hier ist sie halt null. Also nur die Lagerspiele, die da null sind. Trotzdem sind wir 2012 umgestiegen auf Eisenmotoren. Das hatte den einfachen Grund, wir hatten ThyssenKrupp als Sponsor, die halt uns drei Fahrzeuge finanziert haben. Und wir sind vom Wirkungsgrad 1% geringer als die eisenlosen Motoren. Und dafür, dass sich das Projekt dann dadurch hält, nimmt man das gerne mit. Unser Teammitglied, von der 2008 die Motoren gebaut hat, der ist immer noch bei uns. Und der hat angefangen, die Motoren zu verkaufen. Der nimmt so 5.000 Euro für so einen Motor. Wobei man als Team noch das Gehäuse selbst bauen muss. Also er macht wirklich nur Spule und Magnetring und den Rest muss ich mir noch konstruieren. Wobei das Teams auch gerne aufnehmen, weil wir mit unseren schweren Autos, wir brauchen halt ein richtig massives Gehäuse und es gibt Teams, da siehst du wirklich nur so dünne Aluscheiben und dann machen die mit so ja, durchsichtigen Band, so wie ich es von Scheinwerfern oder sowas kenne, dass da kein Staub reinkommt und dass es noch ein bisschen hübsch aussieht, ich reingucken kann. Nur so eine Folie drumherum. Und da denke ich mir, okay, wenn wir so einen Motor auf die Felge stellen, dann bricht die sofort auseinander. Aber für die ist das super.
Ich frage jetzt mal als Laie bei diesen Eisenlosen. Gibt es da als, ich sag mal jetzt, als Gegenpol so einen Ring aus Permanentmagneten?
Genau, ich habe hier links und rechts fahren meine Permanentmagneten drin. Okay. Hier in den Eisenmotoren habe ich die Außen, also das hier sind Axialflussmaschinen. Da geht der Fluss der Magnete halt komplett in Richtung der Achse. Und ich habe also hier einen Magnet mit Plus und auf der anderen Seite einen Magnet mit Minus, genau an der gleichen Stelle. Und wenn der Strom dann halt da durchfließt, ist es ja auf der einen Seite das Magnetfeld in die Richtung und auf der anderen Seite in die Richtung. Deswegen passt das genau, dass er sich anzieht oder abstößt, je nachdem, wie rum der Strom da reinfließt. Und hier habe ich es halt außen stehen, wo ich dann quasi hier einfach durch mein Magnetfeld, durch das Eisen, hier Plus und Minus habe. Und dann habe ich die Magneten so rum da stehen. Ich könnte natürlich auch einen Motor bauen, der die Magneten so rum hat und links und rechts Magneten dran bauen. Ist aber, also das hier von der Effizienz her steigere ich mich da nicht. Also das ist mit einem Anker, der einfach in die Mitte geht, weil dadurch habe ich den Rückfluss auch über die einzelnen Spulen. Wenn ich es traditionell aufbaue, ist das sinnvoller.
Kann man sich diesen Eisenlosen so vorstellen wie zu einem ringgebogenen Linearmotor? Oder ist das...
Das ist ja quasi das hier, also es sind ja alles Linearmotoren. Also Linearmotoren sind ja nichts anderes als ein auseinandergezogener Motor. Aber in der Regel hat ein Linearmotor ja auch Eisen mit verbaut. Also es gibt diese eisenlose Technologie, ist halt sehr, sehr rar auf dem Markt. Und das ist auch das, warum unser Motormensch damals sein Studium nicht beendet hat, weil es mit dem Prof verstritten hat, der halt gesagt hat, sowas kann man nicht bauen, das geht nicht. Und... ja, es gibt mittlerweile, glaube ich, 3 oder 4 Hersteller, die sich mit diesen eisenlosen Motoren wirklich beschäftigen. Aber das ist halt super, super rar, weil es einfach auch technologisch in vielen Sachen noch keinen Sinn macht, weil ich da die Ansteuerungsprobleme mit habe.
Aber das bringt dann nur 1%?
Ja, wir sprechen hier von einem Motor, der 98-99% Wirkungsgrad hat. Wir haben halt hier sehr, sehr wenig Verluste drin. Und da ist das halt nicht viel.
Dann wird sich das ja auch nie, ich sag mal, für die Massenproduktion eignen, weil das 1%, das fällt ja dann praktisch nicht ins Gewicht.
Das fällt nicht ins Gewicht, wobei man halt auch sagen muss, so Motoren, so hochgezüchtet im Wirkungsgrad, gibt es eh kaum. Also in der Regel, wenn ich in der Masse fertige, habe ich da ganz andere Sorgen, da geht es mir um Material, den ich einspare. Und wenn ich dann nur 95-96% habe, ich dadurch aber jede Menge Geld im Motor spare, dann nehme ich den Weg. Also es ist ja halt hier wirklich um... Jedes Prozent, da kommen wir gleich auch nochmal zu Kosten dazu, ist halt schweineteuer. Also das ist so das, worum es geht. Und das ist auch das, warum halt die Teams diesen Motor fahren. Also alle Teams, die momentan auf dem Podium fahren, fahren seine Motoren. Alles andere ist vom Markt, also die verkaufen zwar noch, aber nicht mehr in den Podiumsplätzen. Weil ich einfach hier... nochmal ein bisschen Energie spare und wenn ich halt in so einer Meisterschaft bin, kommt es darauf an. Und ich habe hier ein Riesenproblem, die anzusteuern. Also wir haken da jedes Mal, bin ich da einen Tag mit beschäftigt, so einen Motor wieder ordentlich einzustellen, wenn er mal offen war. Und das kriege ich mit so einem normalen Synchronmaschine, wie man sie aus diesen Scootern kennt. Da ist einfach alles fertig und das schließe ich an den Motorcontroller an, dann ist das gut. Und hier ist das halt alles Handarbeit und ich muss hier irgendwie mein Sensorpaket dran kriegen, was genau passt. Und ich habe keinen Millimeter Spiel, weil es genau zu einer Spule passen muss. Und hier sind ja... Das sieht man jetzt schlecht, ich kann es gleich mal rumgeben. Halt ganz viele Spulen nebeneinander und immer, jedes ist eine einzelne Phase. Und das ist keine schöne Arbeit. Ich gebe jetzt einfach mal rum.
Ja, dann
da sieht man halt die einzelnen Phasen deutlich schicker in der selbstgebauten Spule, deswegen haben wir die auch noch aufbewahrt. Aber die fahren wir halt seit 10 Jahren, fahren wir das nicht mehr. Na, kommen wir direkt zum nächsten Thema. Reifen dieser Rennklasse. Da hat sich auch ein Markt gebildet, nicht nur für Solarcars, sondern es gibt noch diese Shell Eco-Marathon-Fahrzeuge und alle möglichen Klassen. Die haben sich alle auf dieses komische Reifenmaß hier geeinigt. Und... wir haben jetzt noch das zusätzliche Problem, wir fahren nicht nur Rennen mit den Reifen. Und vorher gab es irgendwie 4 oder 5 Hersteller, die diese Rennreifen hergestellt haben. Und so einen Rennreifen herzustellen ist halt relativ wenig Arbeit. Ich muss nur die Entwicklung in die Effizienz bringen und nicht darin, dass ich den auch noch irgendwie zugelassen bekomme. Und so ein Rennreifen verbraucht bei uns bei 50 km/h etwa 700 Watt. Also ein Satz Reifen, nicht einer, sondern jetzt das ganze Fahrzeug, wenn ich das bei unserem 2011er Fahrzeug vergleiche. Und so ein Reifen kostet, hat hält 3000 Kilometer, das ist auch ungefähr die Rennlänge. In der Regel wechseln die Teams dann bei der Hälfte den Reifen auf, um nicht irgendwie am Ende Gefahr zu laufen, nochmal zu stehen und den Reifen wechseln zu müssen. Und so ein Reifen kostet mal eben 600 Euro pro Stück. Ist im Gesamtding jetzt, wenn ich so ein Auto baue, ist das nicht die Welt, aber wenn ich so ein Auto einfach betreiben möchte und ich die Baukosten irgendwie finanziert bekommen habe, ist das schon einiges.
Jetzt muss ich noch fragen, 700 Watt?
Gesamtleistung vom Auto. Also unser großes Auto von 2011 verbraucht bei 50 km/h mit diesen Reifen 700 Watt.
So, also es sind nicht die Verluste des Reifens, die sind da irgendwie...
Das ist einfach nur, das sind die ganzen anderen Verluste rausgerechnet, also von der, obwohl es kommt schon, ich sehe den Strom, der aus der Batterie und Solaranlage kommt, also sind Verluste vom Reifen und vom Motorcontroller da rausgerechnet und die 12 Volt Verbraucher, aber es gibt gleich ein Verhältnis, also das wird gleich spannend. Deswegen habe ich die Zahl einfach mal genommen, auch wenn sie nicht der Reifenverbrauch. Es ist ja auch noch Luftwiderstand und halt die anderen Verbraucher, die ich habe. Aber dass gleich der Reifen eine entscheidende Rolle spielt, sieht man bei den letzten Reifen. Dann haben wir noch Schwalbereifen. Also wir hatten damals 2008 sind wir an Schwalbe rangetreten, weil die auch in dieser Klasse Reifen hergestellt haben. Und die wollten eh neue Reifen für diese Klasse herstellen. Und als wir 2011 mit der Idee der Weltumrundung und der Straßenzulassung ankam, hatten wir einen guten Partner hier in der Nähe, mit dem wir absprechen könnten, hey, baut uns einen Reifen, der halbwegs gut ist, der auch eine Straßenzulassung hat. Und da sind wir so bei 800 Watt Verbrauch. Also ein Ticken mehr, aber immer noch sehr gut. Das sind auch viele Teams im Rennen gefahren, also weil...
Ja, schon vor 2 Jahren schon.
Genau, weil so ein Reifen kostet nur 100 Euro pro Stück. Also da sind wir preislich für... Teams, wo die eh wissen, sie gewinnen nicht unbedingt und die wollen mitfahren im Rennen, sind wir halt ein ganzes Stück preiswerter, sodass die 800 Watt, das ist auch noch okay, kriegt man irgendwie hin. Und wenn ich kein super Auto habe, was gewinnt, verbraucht das eh nochmal einen Ticken mehr und ich habe andere Probleme mit, ja, wie ist das Auto zusammengeschustert. Werden nicht mehr hergestellt seit 4 Jahren oder so. So dass wir ein Problem haben, weil es die einzigen Reifen sind, die eine Straßenzulassung haben, wo wir vom Verbrauch her wirklich noch recht niedrig sind. So dass wir uns umgucken mussten, was gibt es noch in dieser doofen Größe an Reifen. Man findet straßenzugelassene Rollerreifen und auch alle möglichen Hersteller, also für den Scooter ist das eine normale Größe. Und dann bin ich bei 1600 Watt, die der Wagen bei 50 verbraucht. Also da sieht man halt wirklich, der Reifen macht viel aus und diese Rennklasse... Das ist nochmal was anderes, als wenn ich einen normalen Reifen mit einer Straßenzulassung herstelle. Deswegen wir jetzt auch seitdem diese Schwalbereifen super aufpassen und auch in Rennen im Zweifelsfall lieber die, wenn wir sehen, wir gewinnen eh nicht, die Straßenreifen fahren mit dem hohen Verbrauch. Weil wenn ich mal lange Touren machen möchte, irgendwohin, wir fahren zum Beispiel einmal im Jahr von Bochum nach Südfrankreich und dann brauche ich plötzlich doppelt so lange, wenn ich dahin fahre, die 1600 Kilometer. Und dann fahren wir lieber da auf der Straße wirklich unsere straßenzugelassenen Reifen. Wobei wir jetzt hatten wir eine Europameisterschaft, wo wir noch alte Rennreifen hatten und da dann trotzdem den Kompromiss gefunden haben. Weil die Reifen gibt es ja immerhin noch zu kaufen. Und wenn man entweder, man kann ja auch so einen Reifenhersteller anfragen, hey, sponsert ihr uns einen Satz Reifen? Das geht ja natürlich auch. Und dann nehme ich lieber das, als unsere straßenzugelassenen Schwalbereifen zu fahren, wo wir noch für, na, weiß ich nicht, 3-4 Jahre noch Kontingent haben, wenn wir sparsam mit umgehen.
Das heißt ja, dass bei 50 km/h mit so einem Straßenreifen mehr als die Hälfte der Gesamtleistung von dem Reifen?
Ja, auf jeden Fall mehr. Ja. Das ist halt wie die Abrollsachen sind. Und ich habe jetzt natürlich das Problem, dass wir Scooterreifen fahren und nicht irgendwelche Energie-Performance-Reifen. Da bräuchten wir ein anderes Felgenbett für. Also müssen wir unseren ganzen Wagen umdesignen, weil wir ja auch Radausschnitte in dem Wagen haben, sodass wir nicht einfach breitere Felgen da drauf setzen könnten. Da müssen wir halt am Auto auch Sachen verändern. Und ja, irgendwie hier so ein bisschen in der Gegend rumdunkeln oder sonst was machen, dann ist uns das egal. Also wir sprechen hier von Reichweiten von einem Auto, von mit den Schwalbereifen kommen unsere Reichweiten immer her, von, Moment, also unser mit der größten Batterie, jetzt sind wir bei 1000 Kilometern, und mit der kleinsten so bei 450 bis 500 Kilometer mit den Schwalbereifen. Und wenn ich hier nur im Ruhrgebiet fahre, da kann ich auch mit 200 Kilometern Reichweite den ganzen Tag fahren, das ist mir auch egal.
Ja. 1000 Kilometer Reichweite, mit wie viel Batterien?
Das sind dann fast 200 Kilogramm Batterien.
In Kilowattstunden.
In Kilowattstunden sind es 48 Kilowattstunden bei dem Auto.
Ja. Nicht schlecht.
Und bei dem kleinen, also wenn wir, da sieht man auch, okay, Gewicht ist ein Faktor. Bei unserem 2011er Fahrzeug, wo wir die meisten Daten auch her haben, da komme ich halt mit den 15 Kilowattstunden, 450 bis 500 Kilometer weit. Da habe ich halt nochmal einen deutlich geringeren Verbrauch durch den, die Aerodynamik ist ein bisschen ausgelutschter und das Gewicht ist halt deutlich weniger, weil ich halt die 200 Kilogramm Batterie oder ich habe 150 Kilogramm Batterie weniger. Und das ganze Auto ist generell noch leichter designt, da macht sich dann halt so ein Gewicht auch bemerkbar in dem Verbrauch.
Was macht denn die Straßenzulassung im Kern dann aus? Dass die Reifen armiert sind? Oder?
Das ist mir egal, das musste der Hersteller machen, der musste die irgendwie zertifizieren. Also,
ich gucke da. Aber kriegen die auch mehr oder so? Oder fassen die sich schon anders an? Anderes Profil und so? Oder sehen die genauso aus jetzt?
Also, wie gesagt, der Hersteller hatte die vorher ohne Reifen, ohne Straßenzulassung designt. Das war jetzt nicht, dass es daher gekommen ist. Also Schwalbe war halt immer ein preiswerter Hersteller in dem ganzen Rennstall. Und die halt auch schon in der nicht straßenzugelassenen Sache preiswerter waren, dafür ein bisschen mehr verbraucht haben. Aber das machte jetzt da nicht den Unterschied. Also die sind jetzt genauso schwer wie ein normaler Rennreifen. Die sind sogar ein bisschen weicher vom Anfühlgefühl. Ich kriege die besser rauf und runter als die Rennreifen. Das ist es also nicht.
Ja. Wie viel wiegt eure Solarcars insgesamt mit Fahrer?
Wir geben immer ohne Fahrer an, sind wir bei 320 bei dem leichten in Anführungszeichen. Also alle mit Straßenzulassung jetzt. Und der schwere ist bei fast 500 Kilogramm, ja. Und dann noch Fahrer dazu. Mhm. Ja.
Aber das siehst du doch, ich sag mal, für Elektromobilität an sich. Dass im Thema Reifen noch unheimlich Potenzial liegt, weil Batterien, Motor, Steuerung ist alles.
Das ist alles, ja. Wir sind noch hier, da ist noch ein Problem. Ja, okay. Also, wir sind hier bei 3.000 bis 4.000 Kilometern und hier, wir sind einen Reifen 10.000 Kilometer gefahren auf unserem Auto, man sieht keine Abnutzung. Also, der ist noch fast wie neu. Das ist also, das ist nicht, dass man da so einen Reifen fährt und sagt, hey, man hat meinen guten straßenzugelassenen Reifen, womit ich sorgenfrei bin, sondern ich habe da einfach jede Menge Arbeit mit. Weil die super schnell abfahren.
Ja, aber trotzdem heißt das ja, wenn die Reifenhersteller in der Lage wären,
ja,
das zu kombinieren, ja, hoher Wirkungsgrad mit Langlebigkeit, ja, wäre das noch ein super Sprung in der
Effektivität. Das ist noch ein Sprung. Also wir haben unser letzter Reifenhersteller, das Bridgestone, der halt beide Märkte bedient, die sagen halt, das hat damit nichts zu tun. Das ist was komplett anderes. Die haben halt Performance, was halt auch Regen und sonstige Sachen angeht. Und da haben die Reifen, mit, die sie da fürs Rennen bauen, nichts mit zu tun. Das ist was ganz, ganz anderes. Das lässt sich also nicht so einfach kombinieren, wie man das sagt. Aber also sie haben ja so Eco-Performance-Reifen, aber da komme ich halt 2-3% weiter mit als mit den normalen Reifen. Und mehr schaffen die nicht, um das so hinzukriegen, dass die nicht wie so ein billig China-Hersteller bei nasser Fahrbahn sofort glitschig werden. Also das ist ja auch deren Anspruch, den sie da haben, einen Reifen herzustellen, wo sie auch mit Sicherheit werben können.
Man kennt ja so von ganz früher, wo das so mit Solar Car Races losging, meine ich mich erinnern, auch so ganz, ganz dünne Räder, die quasi so Fahrradreifen nur hatten und damit quasi.
Ist ja das erste, das Auto, was ich auf dem ersten Bild hatte, das hatte auch einfach Fahrradreifen drauf. Also das sieht man, wenn so Low-Budget-Teams ankommen, die nehmen einfach Fahrradräder. Also dann wird so ein Auto, kostet dann auch irgendwie 1000 Euro oder so. Und dann nimmst du halt, was du so haben kannst. Es ist halt immer noch spaßig, solche Teams zu sehen, aber die fahren nicht mehr bei der Weltmeisterschaft mit. Es starten so langsam wieder kleinere Rennen, also dieses Rennen, wo wir in Frankreich mitfahren. Ja, das ist, da fahren wir nicht hin wegen des Rennens, sondern fahren wir hin wegen der Strecke hin und zurück. Und das Rennen ist halt eigentlich so ein Highschool-Team. Und wir sind da, da gibt es dann 3-4 große Autos, die da mitfahren, die dann auch sagen, okay, sie sind ihre eigene Klasse und fahren um die goldene Ananas, sondern es geht darum halt, dass die Schüler auch sagen, okay, so nehmen halt richtige Teams teil und die fühlen sich aber trotzdem wertgeschätzt, dass wir da sind und die bauen halt solche Autos. Das ist richtig cool, die haben da Spaß dran und da sieht man auch immer mal wieder neue Teams, also, oder was heißt neue Teams, man sieht dann die Generation wachsen, weil dann halt Teammitglieder über die Schule 2-3 Jahre in so einem Projekt sind und dann immer wieder rotiert das Ganze da und die haben da Spaß dran. Aber das ist halt eine andere Liga an der Stelle. Genau. Hier der Preis, ja, wir sind bei 40 Euro pro Reifen, wenn wir so Scooterreifen kaufen. Und wir brauchen halt keine neuen mehr kaufen für zig Jahre, weil wir da durch unser Gewicht auch keinen Abrieb haben. Genau, Energiehaushalt. Kommen wir gleich auf das, die nächste Folie wird das gleiche mit Kosten sein. Also wir haben unsere Sonnenleistung, die kann ich nicht beeinflussen. Wir haben unsere Solarzelleneffizienz, die kann ich beeinflussen. Die geht von 15% an, wenn ich einfachste Zellen nehme, bis zu 35%. Wir haben den Winkel zur Sonne, da habe ich eben schon ein bisschen was drüber gesprochen bei uns. Die Challenger-Autos sieht man ab und zu die Bau- und Spiegelmechaniken ein. Die haben also Solarzellen, oder die drehen die ganzen Solarzellen, die haben also eine ganze Schicht da drin, wo sie dann Bauraum haben und mit Servomotoren das Ganze ausrichten können. Jedes Team macht das nur einmal, weil ich habe jede Menge mehr Gewicht, ich fahre auf einer holprigen Straße und dieses System hält für die Hälfte des Rennens und danach habe ich deutlich mehr Nachteile als Vorteile. Aber es gibt viele Teams, die das schon mal ausprobiert haben, hat zu nichts geführt. Motor hatten wir, Motorcontroller kann ich auch nicht mehr wirklich beeinflussen. Reifen kann ich beeinflussen, kommt auch an, was ich habe für ein Geld. Ladeverluste, also wenn ich, es gibt jetzt zwei Klassen, die wir haben, da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Ich habe halt meine Batterien, die ein bisschen Energie verlieren. Und bei uns in der Klasse, die seit 2013 existiert, darf ich im Rennen nachladen, weil die Fahrzeuge halt mehr verbrauchen, damit die in der gleichen Geschwindigkeit wie die Autos, die einfach nur ein reines Rennauto sind, unterwegs sind, geht es um Personenkilometer und nachgeladene Energie wird abgezogen. Und ich muss es aber in der gleichen Zeit schaffen wie die Fahrzeuge. Und da wird halt auch, muss man auch zusehen, hey, sein Ladegerät muss ein Onboard-Charger im Rennen mittlerweile sein, muss halt auch effizient sein. MPPT ist vom Wirkungsgrad halt auch nichts mehr, wo ich beeinflusse. Da kann ich nur Projekte mit, also Studenten mit beschäftigen, dass sie es eventuell selber bauen oder auslegen. Sonstige elektrische Verbraucher, das ist bei uns spannend, weil wir halt ein komplettes Auto bauen müssen, was halt auch ein elektrisches System hat. Und da waren wir, als wir 2011 angefangen haben, waren wir bei so 50 Watt und wir haben das 2011er Fahrzeug, obwohl es noch die gleiche Funktion hat, jetzt so auf 25 Watt runtergedrückt, indem wir einfach ja, ein neues BMS irgendwann mal gebaut haben und ein neues Display und sonstige Sachen. Da geht halt noch einiges, wobei es halt auch ja, sich im Rahmen hält, der ganze Kram. Aerodynamik, das kann ich halt richtig beeinflussen. Das ist das, wo die Autos sich auch unterscheiden. In den letzten 2 Jahren gab es bei den reinen Rennfahrzeugen dann spannende Veränderungen. Es gab sonst immer Katamarane, weil ich 4 Räder brauche ich im Rennen mittlerweile. Und es gab Pfeile. Also es gab einmal die, die wirklich gesagt haben, okay, sie bauen ein Auto, wo sie richtig große Solarflächen raufkriegen konnten und ein breites Auto sehr, sehr flach gebaut haben, wo wirklich in der Mitte nur das Hauch dünn war und auf der einen Seite saß der Fahrer, auf der anderen Seite ging es auch noch hauchdünn runter für die Lenkung. Und es gab die Pfeile, die halt ein sehr, sehr langes Auto gebaut haben, wo der Fahrer drin saß und die Reifen waren auch nur einen halben Meter auseinander. Und Kugelautos konnte man die auch nennen. Da sind auch ein paar von beim Wind gedreht, also ein bisschen Überschlag dann da. Das gab es auch. Und es gab ein Jahr, wo die Pfeile im Vorteil waren und im letzten Jahr waren es, glaube ich, wieder die Katamarane. Also es ist immer nach Regeländerungen, muss man dann gucken, was die anderen Teams machen. Und da kriege ich, ist das wirklich immer noch eine spannende Sache. Bei unserer Klasse ist es halt wirklich, ja, da geht es eher um die Strategie, wie viele Leute stecke ich in ein Auto, um da Punkte zu sammeln. Da ist die Aerodynamik zwar noch wichtig, aber nicht mehr so das Hauptentscheidende. Und das Fahrzeuggewicht. Halt bei den reinen Rennfahrzeugen reden wir so von ja, 150 Kilo oder weniger, die so ein Fahrzeug wiegt. Und wir sind halt teilweise mit 1 Tonne da unterwegs. Wo ich 2011 habe ich noch darauf geachtet, welcher Kabelbaum ist gleich da. Und habe den genommen, der 5 Gramm weniger gewogen hat. Weil bei 300 Kilo, da lohnt sich das noch wirklich ein bisschen nachzugucken. Und wenn da jeder dran denkt, ist das auch sinnvoll. Aber das die schweren Autos bei uns haben jetzt aufgegeben, das wirklich so auf jedes Gramm zu achten. Genau, oh, das ist leider auch in 16 zu 9. Wenn ich so ein Auto baue, gehen wir mal auf Kosten ein, kann ich für einen Kasten Bier Module kriegen, die jetzt nicht mehr benutzt werden, so im Wirkungsgrad von 15, vielleicht ja auch mehr, für wirklich geschenkt. Oder es gibt Teams, die zahlen über 1 Million für ihre Zellen, die einen Wirkungsgrad von über 35% haben. Also sie werden dann auch von den Zellen, die für die Raumfahrttechnologie entwickelt werden, da kann ich halt als Firma hingehen und sagen, hey, ich habe so und so viel Geld, was gibt ihr mir? Und dann kann es auch sein, dass ich da Zellen kriege, wo die Raumfahrtindustrie sogar sagt, nee, das ist uns zu teuer. Das ist halt wirklich einfach eine Frage des Preises, wo jedes halbe Prozent halt richtig in die Hunderttausende am Ende gehen kann. Und das ist das, was die Teams hier enorm unterscheidet, wie viel Geld, mit wie viel Geld gehe ich ins Budget rein. Und eigentlich ist das unser Punkt, Solarzellen, wo das meiste drin verschwindet.
Darf ich?
Ja.
Was haben denn so Dach-Solarzellen für den Wirkungsgrad?
Also, ich habe keine mehr gesehen, die unter 20 haben. Also, da sind wir halt so. Wenn ich normale Zellen habe, sind wir so bei 20% oder so. Und ich glaube, wenn ich wirklich Geld ausgebe für ein Hausdach, dann habe ich so 23-24%. Als wir 2009 das Auto mit Siliziumzellen gebaut haben, waren wir mit 21% gut dabei. Also da ist nochmal richtig ein Step nach oben gegangen. Aber einfach auch, nicht nur, weil die Technologie des Materials besser geworden sind, sondern ich habe früher immer die ganzen Drähte oben gehabt, die man sah, wo man halt wirklich das Ganze, und jetzt habe ich nur noch Durchkontaktierung nach unten. Das habe ich halt viel, viel weg, viel, viel mehr Platz auf der Zelle gewonnen. Durch solche Sachen ist halt der Wirkungsgrad plötzlich ein ganzes Stück nach oben gesprungen, ohne halt wirklich an der Zelle was zu ändern. Und dann kommt die Technologie der Zelle auch noch dazu.
Ihr arbeitet aber noch mit Polykristallin aus Kostengründen?
Nein, wir haben entweder monokristalline Solarzellen aus Silizium oder wir haben auch zwei Sätze gekauft, wo wir sagen, hey, wir geben mal für die Raumfahrttechnologie ein bisschen Geld aus, wobei wir da halt nie bei der Million waren, sondern bei den 3 Quadratmetern bei 150.000 Euro. Also das ist so, wenn wir mal Zellen ausgeben, landen wir eher da und dann sind wir auch nicht bei den 35%, sondern eher bei den 30%, wo wir halt auch in eine andere Klasse im Fahrzeugbau landen. Das ist halt bei uns entscheidend gewesen bei den ersten straßenzugelassenen Fahrzeugen, weil ich dann statt den 6 Quadratmetern Silizium nur noch 3 Quadratmeter Mehrschicht Solarzellen nehmen darf. Und bei einem straßenzugelassenen Auto möchte ich keine 6 Quadratmeter Solarzellen unterbringen. Das ist viel zu groß, dann wird mein Auto zu groß. Daher war das auch ein Vorteil, wobei sich da auch die Regeln immer wieder ändern. Und 2017 bei dem Fahrzeug lohnte es sich nicht mehr, die Raumfahrttechnologiezellen zu nehmen, weil ich dann einfach mit den Siliziumzellen, da durfte ich nur noch 4 Quadratmeter Silizium verwenden und nur noch 2 Quadratmeter, wahrscheinlich 2 Mehrschicht-Solarzellen. Und dann habe ich aus dem Silizium, wo ich mich gut ein Auto bauen konnte mit der Fläche, mehr rausgekriegt an Energie. Genau, Zellwinkel ist halt was, wo Teams drüber nachdenken müssen. Ist halt was, was bei unseren Fahrzeugen mäßig zu berücksichtigen ist. Wenn ich so ein Fahrzeug baue, wo der Fahrer so eine Kanzel hat und einfach nur rausguckt, ist das halt entscheidend, weil diese Kanzel auch Schatten wirft auf die Solarzellen. Und da gibt es halt auch viele Teams, die da, ja, wenn sie dann nicht so die Erfahrung haben, auch ein bisschen verkacken und dann ist halt die Hälfte der Solarzellen während des Rennens immer mal wieder vom Fahrer verschattet. Haben wir jetzt nicht so das Problem mit. Genau. Batterien ist jetzt auch so nicht so das Entscheidende im Rennen, sage ich mal, weil da benutzen alle das Gleiche. Und wir landen halt so zwischen 1.000 und 10.000 Euro. Und was ich da an Sachen gewinne oder verliere, ist halt marginal. Also das spielt nicht so die Riesenrolle. Und da kriege ich auch immer wieder einen Sponsor, der sagt, hey, die 5.000 Euro haben wir über, da geben wir euch einfach das ganze Batteriepack und ihr packt unser Logo drauf. Genau, der MPPT ist auch nicht der Rede wert an Bauteilen, die ich habe. Aber die meisten bauen es mittlerweile selbst, weil es einfach wirklich ein spaßiges Projekt für Studenten ist, so ein Ding mal selber zu bauen. Wir kaufen die immer noch, oder beziehungsweise wir benutzen die immer wieder, weil wir einfach so viele davon rumfliegen haben, dass wir sagen, okay, das brauchen wir uns nicht mit beschäftigen. Genau, Motorcontroller sind wir halt effizienzmäßig auch sehr, sehr weit oben, wobei halt da die Ansteuerung, also die, oh, ist so schnell, ja, das schaffe ich aber in den 5 Minuten noch, echt mies ist, das, was die Hersteller gebaut haben, sodass die Studenten auch selber drauf kommen, das selber zu bauen. Und dann bin ich beim selbstgebauten, so beim Materialpreis von 500 Euro, und beim gekauften bin ich bei 4000 Euro. Das geht also auch alles noch. Sonstige Verbraucher ist halt auch was, wo ich drauf gucken muss. Da bin ich so bei 1-5%. Genau, Motor kann ich kaufen, oder es soll 10.000 Euro sein. Habe ich einen Wirkungsgrad von 95-99%. Da ist halt was, wo die Teams noch gucken. Und bei der 5.000 Euro Motor, also der preiswertere von uns, wird halt von den Top-Teams gefahren, auch wenn sie noch ein bisschen Entwicklungsarbeit ein bisschen mit reinstecken müssen, um die Felge selbst zu bauen. Aber ist so, ja, fahren alle Gaming-Teams. Ja, und den Reifen hatten wir gerade auch schon. Nehme ich aber die 600 Euro für so ein Rennen. Und das Fahrzeuggewicht ist halt auch spannend. Ich kann eine Kohlefahrerkarosserie bauen von 50.000 bis 100.000 Euro. Das ist so ein Preis, der pendelt sich da so ein. Oder ich kann mein Auto aus Pappe bauen, wenn ich so ein einfaches Fahrzeug baue. Das heißt, ich habe hier wirklich Preisspannen drin, wo ich Dinge, hier kann ich komplett alles einsparen. Ich habe ein bisschen Batterien, die brauche ich, obwohl ich kann da auch Bleibatterien reinpacken. Also ich kann ein Auto bauen, was 1,5 Millionen kostet, oder ich kann ein Auto bauen, was an so einem Rennen teilnimmt, wo ich bei ja, ein paar tausend Euro nur dabei bin, oder wenn ich an so einem kleinen Schülerrennen dabei bin, wo ich wirklich nur marginal Geld für die Karosserie ausgebe. Also, Strategie ist so das Entscheidende in so einem Rennen. Ich möchte ja von A nach B kommen. Und bei der Weltmeisterschaft muss ich noch an gewissen Stops halten. Das heißt, es wird mir eine Uhrzeit gesagt oder eine Zeitspanne, wann ich da und da sein muss. Das heißt, es gibt Strecken, da muss ich wirklich schnell fahren. Es gibt Strecken, da habe ich Zeit. Und da ist die Bewölkung das Einzige, was mich irgendwie davon abhält. Wind, Wetter oder irgendwelche Werten 2011 Feuer. Dadurch gab es relativ viele Ausfälle. Und daher ist die Zuverlässigkeit des Autos das A und O. Wenn ich mit einem durchgereiften Auto da durchfahre, kann ich wirklich sagen, okay, ich plane jetzt meine Strecke und ich fahre mit der und der Geschwindigkeit durch und alles ist gut. Wenn ich aber ein Auto habe, und das haben die, sind die Fahrzeuge in der Regel von Studenten gebaut, die fallen nach 100 Kilometern das erste Mal aus, dann verliere ich da Zeit. Und das ist halt das, wo die Teams sich unterscheiden. Wenn ein Auto gut durchfährt, dann kann ich auf dem Podiumsblatt mitfahren. Wenn ich ständig Probleme habe, verliere ich einfach enorm viel Zeit und dann nutzt mir das beste Panel nichts. Wir programmieren seit 10 Jahren irgendwelche Strategieprogramme hier, die mir das ausrechnen sollen, wie gut und wie schnell ich fahre. Das bringt aber nichts, wenn ich niemanden habe, der sagen kann, hey, wir haben jetzt einen Ausfall, wir fahren eine andere Geschwindigkeit oder wir haben Gegenwind und es wirkt sich, ich sehe, da hinten ist es wieder besser und wir fallen jedes Mal damit auf die Straße. Wenn ich also erfahrene Leute da hinsetze mit einem Zettel und einem Stift, fahren die besser als jedes Programm, was irgendwie geschrieben worden ist. Also es ist einfach die Erfahrung, die in so einem Rennen ist, ist unschlagbar und das unterscheidet halt auch die Studententeams. Da sind wir nicht so gut, weil wir als erfahrene Ehemalige fahren bei so einem Rennen nicht mit. Wir lassen die neuen Studenten fahren und die sammeln dann da ihre Erfahrung und dann geht auch mal was schief. Genau. Rennen ist der große Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Wir machen aber unheimlich viel mit den Fahrzeugen, dadurch, dass wir eine Straßenzulassung haben, außerhalb von Rennen. Wir nehmen an irgendwelchen, wir fahren hier zum Mosel oder sonst was, wir versuchen einmal im Monat die Fahrzeuge auf der Straße zu haben. Wir haben, aktuell haben wir 3, die fahrbereit sind. Einer davon steht leider im Museum. Und wir versuchen nächstes Jahr einen 4. rauszukriegen und das Buggy ja 5. Ja, auf 5 können wir kommen. Und dann haben wir noch ein reines Rennfahrzeug. Kann auch schon mal passieren, dass wir angerufen werden und gesagt, hey, wir haben eine Veranstaltung irgendwo, das hier ist jetzt gerade Gran Canaria, könnt ihr da nächste Woche sein. Kommt auch regelmäßig vor. Das sind dann immer so Sachen, die nimmt man gerne mit, weil da hat jemand anscheinend Druck und der finanziert viel und der hat gut Kohle. Oder du fährst halt irgendwo hin und frittierst mit dem Solarpanel deine Pommes selbst. Waffeln backen, also wir sind ab und zu bei irgendwelchen Stadtfesten, dann überlegst du dir, boah, das nächste Stadtfest, ich habe eigentlich keine Lust mehr. Aber dann machst du halt irgendwas Spaßiges daraus. Also Da fällt man auch mit auf. Also das Auto fällt auch schon so auf, aber wenn du noch irgendwas mehr machst, hast du aber auch selbst deinen Spaß dabei. Und das Größte, was halt hier gar nicht zum Tragen gekommen ist, Reparaturen. Wir haben jeder Fahrtag oder jede Fahrsituation, die wir haben, ist so das Doppelte an Zeit. Ich bin auch jetzt durch, ist die letzte Folie, die wir an Reparatur haben. Hier ist uns mal jemand hinten drauf gefahren in einem Rennen. In der Regel fallen die Autos von selbst auseinander. Und es ist eine riesen, riesen Arbeit, zum Fahrzeug am Laufen zu halten. Gut, hat noch jemand Fragen oder möchte jemand mitmachen? Dann bedanke ich mich sehr fürs Zuhören.